Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Herzlich willkommen. Schönen
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Gut, dass Sie Sommerpause machen gerade mit Ihrem eigenen neuen Magazin Locker Room. Küppersbusch zur Lage des Universums. Sonst hätten Sie möglicherweise gar keine Zeit für uns gehabt.
Nee, wir hatten am Anfang von Corona als Unternehmen natürlich die Frage, boah, Betriebskostenzuschuss, noch dazu von Herrn Pinkwart von der FDP, kann man das überhaupt annehmen? Kurzarbeit, wie geht das?
In Nordrhein-Westfalen, ne? Der Landesminister, ja.
Und haben gesagt, gut, Notwehr, dann machen wir halt jeden Tag eine Sendung. Und inzwischen hat man mit dieser täglichen Sendung so viel Überstunden angehäuft, dass niemand mehr das Wort Kurzarbeit fehlerfrei aussprechen konnte. Und haben gesagt, jetzt machen wir doch mal eine Sommerpause, bevor uns die Mitarbeiter vom Balkon fallen.
Okay, gut, Sie dürfen jetzt hier so ein bisschen sommerpausenmäßig entspannen. Freigang. Küppersbusch heißt es dann einfach ab 14. September, wenn es weitergeht, ne?
Ja, vermutlich genauso. Okay. Man muss ja immer so eine Marke bündeln und das gibt es mit UE und mit Punkt und mit ohne. Und im Moment basteln wir daran, die Monster und Hydren Facebook, YouTube, Insta zu überreden, das alles unter einem Namen unterzubringen, ist nicht einfach.
Deswegen haben wir uns irgendwann mal für diesen ganz super kurzen, einfachen Namen Deutschlandfunk Kultur entschieden.
Peng, ja. Wir haben auch ältere Rechte. Also.
Wir klären die Lage des Universums heute hier im guten alten Radio oder, wenn Sie uns so zuhören sollten, im Podcast. Seien Sie auf jeden Fall herzlich willkommen. Erste Frage gleich, mit oder ohne Aluhut, wer sind die neuen Anti-Autoritären? An meiner Seite heute der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Beinahe Wochenende und morgen ist dann das Ende der Pandemie. Corona ist vorbei, wussten Sie schon?
Ja, cool. Es gibt ein paar Leute, eine winzige Splittergruppe, die für die es Corona überhaupt nie gegeben hat. Und wenn das schon nicht funktioniert hat, dann erklären sie am 1.8. Corona für beendet.
Genau, das ist nämlich das Motto einer Demonstration. Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit. Eine Demonstration morgen in Berlin auf der Straße des 17. Juni, also rundherum um die Siegessäule, da wo immer die großen Sachen sind. Da wird jetzt so ein bisschen unterschiedlich spekuliert, wie viele Menschen da wohl zusammenkommen werden. Sagen wir mal wahrscheinlich mehrere 10.000. Der Berliner Senat, der Innensenator geht von 20.000 Leuten aus. Veranstalter sind die Aktivistinnen und Aktivisten, die in Stuttgart schon seit Monaten hatten ihre Skepsis kundtun gegenüber der Corona-Politik. Herr Küppersbusch, gehört das dazu einfach in der Demokratie?
Ja, unbedingt. Also da die Meinungsfreiheit, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu leben, vor allem für Leute, die dann bei dieser Demonstration bestreiten, dass es eine Meinungs- und eine Versammlungsfreiheit gäbe, das ist große Comedy, das wollen wir sehen. Und da sagt man dann immer so großzügig sonntagsredenmäßig, das muss die Demokratie aushalten. Im März hat ein sehr einflussreicher YouTube-Influencer, Wolfgang Schäuble, gesagt, das Wichtigste ist, die Handlungsfähigkeit der Verfassungsorgane zu erhalten. Wie machen wir weiter unter Corona-Bedingungen? Im April hat er nachgeschoben, brauchen wir ein kleines Notparlament, vielleicht so ein Fusionsparlament aus Bundestag, Bundesrat. Geht das überhaupt? Brauchen wir virtuelle Bundestagssitzungen? Und selbst das stockkonservative Innenministerium hat dann sozusagen geantwortet auf Schäuble, ja, wir müssen eine Grundgesetzänderung sogar anstreben für Online-Abstimmung. Und das erschüttert mich, dass die aus dem parteipolitischen, parlamentspolitischen Raum die Vorlagen kommen, all diese Punkte zu diskutieren. Und wenn wir je eine Parallelgesellschaft hatten, dann die der mühseligen Beladenen und Querbommelträger da draußen, die das offenbar nicht mitkriegen, dass die Politik noch schneller selbstkritisch war und gesagt hat, hallo, hier unter Corona-Bedingungen könnte was schiefgehen. Und die nehmen es nicht zur Kenntnis und sagen, nein, die sind alle böse. Und mein Lieblingshit ist von Bodo Schiffmann, einem der Protagonisten dieser Szene, der auf seinem YouTube-Kanal bisher als Schwindelambulant Sinsheim fungiert hat und ein Video hochgeladen hat, ein Tutorial, also eine Do-it-yourself-Anleitung, wie man aus einem Bogen Alufolie eine Bommel baut. Und wenn sowas dann 70.000 Aufrufe hat, dann legst du dich als Journalist gehackt. Da trete ich nicht mehr gegen an, blöder geht's nicht mehr. Aber das ist das, was mir Angst macht, dass mit vernünftigen, guten Argumenten da draußen eine Zielgruppe ist, die du nicht mehr erreichst.
Okay, aber das ist halt ein Teil, ne? Also da gibt es einige und da gibt es ja auch viele. Ich kann mich da so auch erinnern an Stimmen, die dann eingefangen wurden in Stuttgart, da wo ja die ersten Demos dieser Art waren, wo man dann auch merkt, da sind aber auch andere dabei. Also das sind so freundliche Skeptiker, die sagen, also die sich Sorgen machen, die denken, hey, geht das nicht ein bisschen zu weit? Die vielleicht auch in der Lebenssituation sind, wo sie sagen, ich komme zu einer anderen Risikoabwägung. Also für mich ist es dramatischer, dass mein Betrieb beispielsweise nicht arbeiten kann oder dass meine Kinder monatelang nicht vernünftig in die Schule gehen. Und da finde ich, das ist wahrscheinlich dann schon der Teil, den man dann auch anerkennen muss, dass man sagen muss, okay, gibt es für solche Leute eigentlich vernünftige Foren, jenseits von solchen Demonstrationen, wo man dann möglicherweise diesen extremen Beispielen folgt, die Sie gerade angeführt haben?
Ja, also gute Frage. Wo ist die Demonstration der alleinerziehenden Mütter von 3, die nicht sofort mit Irren und Rechtsradikalen in den Topf geworfen werden? Der Aufruf für diese Demo am Samstag ist von NPD und diesem rechtsextremen Magazin Compact. Also das sind die üblichen Verdächtigen. Da wäre ich traurig, wenn die das absaugen könnten. Und ganz offenbar, gebe ich Ihnen recht, ist der wöchentliche Podcast von Frau Merkel, danke, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass Sie das gemacht haben, gut, aber hat überhaupt keine Durchdringungskraft. Also da ist ein großes Potenzial an Unzufriedenheit. Und da, wo man großzügig sagen würde, naja, wenn der Arzt uns noch 2 Tage krank schreibt, dann nehmen wir den gelben und freuen uns, ist eine große Stimmung, die sagt, nee, wollen wir gar nicht mehr. Und das hat kein Gefäß.
Ich wundere mich da, aber das ist jetzt vielleicht eher so eine Beobachtung der politischen Kultur, dass gerade eher so, ja, die klassisch Linken diejenigen sind, die so ganz spießig jetzt auf Einhaltung der Regeln pochen.
Ist es nicht schrecklich, dass ich hier im ersten Satz sagen muss, Mensch, Wolfgang Schäuble hat recht. Ich guck's an dir runter und denkst, was ist schiefgelaufen in meinem Leben? Ja. Aber es gibt ja diese Selbsttäuschung auf der anderen Seite auch, wenn Sie dran denken, dass die Anti-Corona-Partei Wir aus dem Nichts auf einmal meinte, sie sei größer als die FDP, oder dass jetzt hier eine Demo von 500.000 Menschen angemeldet war und inzwischen erwartet man nur noch 10.000. Das ist die Verwechslung von Klicks mit Aktionen. Also ein bisschen müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Das immer wieder Gleiche in Corona, was wir als Medien zu berichten hatten, macht einen Dürsten nach, was ist denn mal anders? Und dann kann jeder Verschwörer zuversichtlich darauf hoffen, dass sich schnell 3 Kameras um ihn stellen.
Dann spreche ich jetzt mal noch zum Abschluss dieses Themas über die absoluten Normalos, nämlich die Menschen, das Wetter wird wahrscheinlich im ganzen Land sehr schön an diesem Wochenende, die dann in Parks strömen, die rausgehen, die möglicherweise auch Partys feiern, gerade jüngere Leute, das ist so eine Befürchtung, die es auch gibt mit Blick auf dieses Wochenende, die sind vielleicht nicht Corona-skeptisch oder skeptisch gegenüber diesen Maßnahmen, sondern einfach nur müde und müssen aus diesem Ausnahmezustand raus. Und da frage ich mich an dieser Stelle, inwieweit man wirklich, egal wie lange es sachlich begründet ist, so einen Zustand aufrechterhalten kann. Und ich fürchte, gerade im Blick auch auf eine jüngere Generation, wo ich denke, hey, ja, ist es jetzt wirklich mal an der Zeit, dass ihr mal wieder die Ketten sprengt?
Also vielleicht sogar ein Motiv, ohne dass ich jetzt Kriminalpsychologe sein könnte, hinter den Ereignissen in Stuttgart und in anderen Städten, wo dann so eine Ich will jetzt aber feiern, wo you've got a right to party, ja. Also das Verfassungsrecht auf hoch die Tassen, ja. Genau, Beastie Boys, dass das da drunter liegt. Und ja, dann komme ich mir einfach nur alt und blöd vor, wenn ich sage, Leute, es war am Anfang ja wie eine Einladung, wir sind jetzt alle Komparsen in einem dystopischen Science-Fiction-Film und das ist sehr aufregend, das ist neu, das Neue ist weg, ist abgeschliffen und jetzt hängt einem zum Halse raus und das kann man auch verstehen und vielleicht wäre das eine Einladung an politische Verantwortungsträger zu sagen, nicht nur vielen Dank, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern ey, wir verstehen, uns nervt es auch. Also da vielleicht zu einer etwas roheren Sprache zu finden, denn das ist ja das, was Radikalinskis jederzeit gratis anbieten, rohe Sprache.
Ich habe jetzt mit dem Blick auf diesen Tag eine ziemlich olle Platte. Thilo Sarrazin und die SPD. Heute wird sich das Bundesschiedsgericht mit der Frage beschäftigen, ob, so wie auf den Parteiebenen darunter bereits beschlossen, der Rauswurf des früheren Berliner Finanzsenators rechtens ist. Thilo Sarrazin, der Mann, der millionenfach per Buch die Sorge verbreitet hatte, Deutschland schafft sich ab. Und mit dem und dann folgenden Büchern war vor allem immer ein Problem ausgemacht in dieser Hinsicht, die Muslime hierzulande. Friedrich Küppersbusch, die Frage, um die es für die SPD geht, gehört der noch zu uns oder eben nicht? Aber wäre die SPD nicht eigentlich besser beraten, den guten Sarrazin einfach rechts liegen zu lassen?
Ja, also ich glaube, für Herrn Sarrazin ist das ein Riesenspaß, in der SPD zu sein, weil es seinem Erfolg, seiner Karriere, vielleicht auch seinem Umsetzen als Buchautor enorm nützt. Wenn irgendein Rechtspopulist ab und zu ein Buch raushauen würde, das ja sehr bekannte Thesen zusammenträgt, ein Buch Sarrazins handelt davon, dass man ja nicht sagen dürfe, was man sagen wolle, und davon kann man in Deutschland aber sehr viele Bücher drucken und verkaufen.
Also das ist wirklich ein faszinierendes Paradoxon.
In wie vielen Talkshows war der Mann mit seiner These, man darf ja nicht mehr alles. alles sagen, wo er dann alles gesagt hat. Aber to cut a long story short, den Punkt, den Sie ansprechen, da hat ja auch das Landesschiedsgericht gesagt, feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert. Man sträubt sich fast, diese Buchtitel vorzulesen, aber in diesem Buch seien eben Verstöße gegen die Grundsätze der Partei. Und damit hat Sarrazin axtgenau einen Punkt getroffen, nämlich ist die SPD eine internationalistische Partei. Sie hatte in ihrer langen, über 150-jährigen Geschichte immer wieder Momente, wo sie keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Deutsche, wo Willy Brandt in der Wiedervereinigung viele überraschte, wo man sagte, der Vorsitzende der Sozialistischen Internationale, und was sagt er? Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Statt der DDR einen Weg auf Augenhöhe in eine Föderation zu erlauben. Also der Nationalismus oder sagen wir mal der stramme Patriotismus der SPD, erstens. Zweitens, Law and Order Sozialdemokraten. Bei Helmut Schmidt konnte eine Frau nachts noch in den Stadtpark gehen. Den Satz gibt es so ähnlich auch über Honecker und die SED. Aber es gibt linke Staatsbejaher, die da sehr stramm sind und die von der SPD in der Geschichte tendenziell fast immer bedient wurden. So. Und für die hat sich Sarrazin, für diese Posse aus Patrioten und Law and Order Sozis, hat sich Sarrazin den Claim genommen, weil der so richtig in einer verwaschen grünen Sozialkundelehrerinnenpartei nicht mehr bedient wurde. Und das macht es, glaube ich, der SPD so schwer, ihn rauszuschmeißen. Sie wollen seine Anhänger nicht rausschmeißen. Sie wollen die Brandt- und Schmidt-Wähler behalten, haben aber für die gar keine Symbolfigur. Deswegen tun sie sich so schwer.
Aber das beschreibt ja dann auch in der Tat schon ein Problem bei der SPD in diesem Fall, aber sicherlich auch bei anderen Parteien, diese Frage, was für ein Spektrum hält man aus? Und wenn Sie gerade diese Beispiele anführen, also als Schmidt noch führende Figur der SPD war und Brandt, da hat man auch ein paar mehr Gesellschaftsschichten zusammengebracht.
Und da hat man einen bis heute nachwirkenden Spliss nach links geschafft, ne? Also da Brandt hatte noch, konnte sich noch auf eine Friedensdemo trauen, aber Schmidt war der Antagonist mit dem NATO-Doppelbeschluss. Und da entstand es, dass ein bisschen auch neben allen Verdiensten, die urgrüne Politiker haben, die SPD die Grünen gegründet hat. Mit bis heute ja für die SPD täglich verheerender werdenden Folgen. Mhm. Ne? Das ist eine große Schwierigkeit. Man kann jetzt auch damals Hansen Koppig, also da wurden linke demokratische Sozialisten aus der SPD ausgeschlossen. Umgekehrt muss man aber auch sagen, wenn ich mir eine FDP ohne Hildegard Hamm-Brücher, Burkhard Hirsch, Gerd-Rudolf Baum vorstelle, Sabine Leuthäuser-Schnarren, was ist das dann? Also es gibt auch eine Partei, die gut damit fährt, praktisch nur aus Querschlägern zu bestehen, sei es nun Kubicki oder seien es eben auch Rechtsabweicher in der FDP. Die Kunst ist, glaube ich, dass das alles im demokratischen Spektrum bleibt.
Und da wäre Sarrazin aus Ihrer Sicht dann zu weit draußen?
Also wer
ja,
eindeutig.
Ja, okay, also eindeutig. In seinem also Fall ist es, sagen Sie es klar.
Hat ja sozusagen die Coverversion gemacht und hat es aber irgendwie geschafft, mit den Grundwerten der SPD übereinzustimmen. Und natürlich träumt mir, wenn wir heute über konkrete politische Themen reden und nicht über die abseitigen Neigungen von Herrn Sarrazin. Dieser Mann hat 65.700 Berliner staatseigene Wohnungen verkauft. Und heute stehen wir da und haben ein Riesenproblem, nicht nur in Berlin, aber mustergültig ein Problem. Diese Wohnungen sind bei der Deutschen Wohnen gelandet und inzwischen gibt es einen Diskurs, müsste man die Deutsche Wohnen enteignen, damit die Menschen in Berlin wieder Wohnung finden.
Und sehr teuer, sehr teuer zurückverfahren.
Ja. Das wäre cool.
Das wäre mal was. Ich glaube, wir haben noch so eine Minute für die anderen Parteien, damit es auch mal fair ist, ja? Damit nicht immer nur die SPD. Kalbitz, AfD. Ja. Ist jetzt juristisch betrachtet eine andere Sache. Ja. Also der war ja quasi juristisch betrachtet, so sieht es eben das Bundesschiedsgericht der AfD, niemals richtig Mitglied, weil er eben geflunkert hat beim Eintritt. Aber da denke ich halt politisch wäre es eigentlich ehrlicher, wenn dieser Kalbitz, dieser AfD-Landeschef in Brandenburg weiterhin dabei wäre. Denn der gehört wirklich in die AfD, auch von seinen Positionen her.
Ja, ich verstehe, Sie meinen die Signalwirkung,
genau, dass also man damit
gar nicht
auch
diskutieren kann, ihr habt Faschisten in euren Reihen, ja. Leute mit einer faschistoiden Vergangenheit zumindest. Ne? Man kann dafür halt, Poggenburg ist weg, Kalbitz ist jetzt so halb weg, selbst wenn Höcke weg wäre, das ist ja das Wunder eines Vogels, der mit einem Flügel fliegen kann. Also der Verfassungsschutz sagt, das ist schon ungefähr ein Drittel der Mitgliedschaft, die diese Positionen vertreten, und verstehe Ihren Wunsch zu sagen, dann soll auch irgendeine Hackfresse, habe ich nicht gesagt, da vorne stehen, wo man sagt, so seid ihr doch alle. Das reibt sich aber damit, dass man sagt, also eine verfassungsfeindliche Partei sollte auch verfassungsfeindliche Exponenten haben. Der Wunsch ist ganz schön abgefahren.
Und letzte Frage, damit alle gut berücksichtigt sind. Gehört Boris Palmer noch zu den Grünen?
Boris Palmer, es fällt mir sehr schwer, an seinen Vater, den legendären Rebell von Remstal, der, ich glaube, zu 200 Wahlen mit keinem Erfolg angetreten ist, aber
anders als sein Sohn, der Tübinger Bürgermeister ist seit vielen Jahren schon.
Genau, aber sehr, sehr auch a person of his own, wie die Briten sagen würden. Ich glaube, dass das Grünpopulismus auch seine Grenzen hat.
An meiner Seite der Journalist, der dafür verantwortlich ist, dass ich als Jugendlicher sonntags viel zu spät noch Fernsehen geguckt habe, weil ich unbedingt noch Zack sehen musste mit Friedrich Küppersbusch. Sie haben in den 90ern in Ihren Sendungen in Zack und auch im Privatfernsehen in der Nachfolgesendung ja auch viele Politikerinnen und Politiker interviewt im ganz eigenen, damals auch recht bemerkenswert neuen Stil, nämlich ein bisschen härter. Und Sie hatten da auch ein Gespräch mit Hans-Jochen Vogel.
Legendär, ja. Also durch ihn legendär. Er kam ins Studio, hatte, wie man schnell merkte, den unbändigen Wunsch, sich aufzuregen, und ich konnte ihm eine Dreiviertelstunde lang dabei behilflich sein. Mhm. Also es war eine Woche, wo dieser hergelaufene niedersächsische Ministerpräsident Schröder hinterrücks Absprachen bei der Mehrwertsteuer mit Kohl getroffen hatte. Das war eine sehr unangenehme Frage für ihn. Der Atomkompromiss, den Schröder da aushandelte, war nicht über die Spitze der SPD gelaufen. Also ich hatte ein bisschen Hausaufgaben, was man mit einem SPD-Vorsitzenden mal besprechen musste, und er wollte aber meine Hausaufgaben nicht abwarten und hat mir also gesagt, lassen Sie mich zunächst einmal, und mich dann richtig gut eingetütet. Sie sind doch die Puppe, wir hatten immer Sketches mit Gummipuppen dabei, und die Gummipuppen machten einen Sketch, in dem auch die Hans-Jochen Vogelpuppe vorkam, und er stellte mich dann aber zur Rede und sagte, hey, du kannst jetzt nicht hier sagen, das war eine lustige Satire, sondern du bist die Puppe. Bis heute ein geflügeltes Wort unter allen, die damals da gearbeitet haben. Ich kam nicht dazu, diese wunderbare Anekdote abzufragen in der Kindheit bei Vogels daheim. Der Vater Vogel, Arzt, glaube ich, baut die Modelleisenbahn auf. Der jüngere Bruder Bernhard spielt damit. Was macht Hans Jochen? Und angeblich tatsächlich, er schreibt einen Fahrplan.
Okay. Tja, ich meine, gut, andere Intellektuelle haben Kursbücher geschrieben, aber ich glaube nicht mit Uhrzeiten.
Also dieses Ding, der Ordnungshuber, Klarsicht in Hülle und Fülle, das hing ihm an. Ich weiß, er hat das souverän an sich abtropfen lassen. Heute reden wir über jemanden, der mit, ja, fieses Wort, gerade bei Vogel, soldatischem Pflichtbewusstsein, aber er war ja noch Wehrmachtssoldat, 38,2% für die SPD eingefahren hat. Und vielleicht ein bisschen zu dem, was wir eben auch besprochen haben über die Querschläger, manchmal auch Querulanten. Ein Mann, der über fast jede Karrierestation, wie andere sagen würden, jede Station seines beruflichen Lebenslaufs, sagte, es war halt kein anderer da und da musste es jemand machen. Also selbst Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, damals als Lafontaine nach einer gescheiterten Bundeswahl 87 hatte ihm angeboten, so, das ist auch im Sinne Willis, also der Generationenwechsel, die Enkel müssen ran, und Lafontaine schmeißt ihm das hin. Und klar, da war das Attentat auf Lafontaine, also da gab es eine Begründung, aber schon auch ein Unterschied zwischen denen, die so ein bisschen luxurierend ihr Leben leben, wo vielleicht mal ein Stück ein politisches Amt dazu passt, und denen, die sagen, ich lebe aus bestimmten Werten raus, und wenn die Werte das von mir verlangen, dann muss ich mit 94 Jahren im Altersheim in München ein Konzept schreiben, wie die SPD die Wohnungsbaukrise löst. Und da kannst du nur von niederknien.
Wir haben heute in der Redaktionskonferenz auch darüber gesprochen, mit Blick auf den Rückblick dieser Woche. Am Sonntag ist Hans-Jochen Vogel ja verstorben. Am Montag ist die Trauerfeier für ihn. Es war aber auch insgesamt auch für die SPD eine interessante Woche. Sie haben das ja gesagt. Also, und ich muss gerade dran denken, in gewisser Weise ist die SPD ja wieder in so einer Situation, dass da keiner so richtig kann oder will, und irgendwer muss es halt machen. Da bin ich jetzt gedanklich bei Olaf Scholz, der mit Wirecard und dem Untersuchungsausschuss, der ihm da droht, er auch irgendwie angeschlagen dasteht. Und in der Redaktionskonferenz dachten wir, was bräuchten wir alle, aber auch vor allem die SPD vielleicht gerade eigentlich für einen Politikertypus?
Ich glaube, auch wenn das übergriffig ist, Hans-Jochen Vogel würde jetzt sagen, die SPD braucht Solidarität. Also denk mir nochmal an diesen Martin-Schulz-Rausch und wer ihn beendet hat, letztlich die SPD. Also der eine Teil ist, dass diese Partei eine Projektionsfläche braucht, eine Figur, von der sie sagt, mit der geht's, mit dem geht's. Und zum anderen gilt es dann auch einfach diese, wo immer du in der SPD ein Mikrofon reinhältst, du kriegst schon Kronzeugen für deine abweichende Meinung. Das ist was. Das, finde ich, ist Vogel tatsächlich im Gegensatz zu anderen ehemaligen Spitzensozialdemokraten hoch anzurechnen, dass er sich nie als Kronzeuge gegen irgendjemand zur Verfügung gestellt hat. Über welchen können Sie das sagen?
Ich denke mal kurz nach und stelle die nächste Frage.
Oder ich halte die SPD Gedanken für systemrelevant, ohne dass ich jetzt Mitglied wäre oder sie immer gewählt hätte. Also von daher füllt mich das schon mit Sorge, wenn eine Partei abraucht, deren Gedankengut sicher teilweise gut in Frau Merkel aufgehoben ist, aber nicht dauerhaft stationiert.
Ich meine, die Frage, und die gilt ja über die SPD hinaus, ist halt, inwieweit Politikertypen so mit Ecken und Kanten, also die quasi auch ihr Ding durchziehen, auch wenn sie wissen, das ist jetzt vielleicht nicht übermäßig opportun, die wie in dem Sinne, wie sie es gerade dargestellt haben, auch mal solidarisch sind, auch wenn es weh tut, wenn sie eigentlich sagen würden, das ist ein Idiot. Ja. Und da frage ich mich auch, aber und da muss ich auch an eine Aussage denken. Sie waren vor gar nicht so langer Zeit in der NDR Talkshow und haben da gesagt, dass Sie, also wir Journalisten, Sie aber auch vielleicht gerade auch mit einem Format wie Zack, so ein bisschen mitverantwortlich sind dafür, dass Politiker und Politikerinnen heute solche Medienprofis sind. Also dass man nicht mehr so ganz nah an sie rankommt und eigentlich auch gar nicht mehr so gut erfährt, was sie eigentlich denken oder was sie für Typen sind, weil da so viel abgeschliffen ist.
Wie viele Interviews machen Sie in der Woche, Herr Frenzel?
Naja, also so 5 plus x.
Wie viele Interviews gibt Peter Altmaier in der Woche?
Wahrscheinlich ein paar mehr.
So, wir reden über Losglück im DFB-Pokal. Ambitionierter Fünftligist tritt gegen Champions League an. Das übersehen wir manchmal und als Journalistinnen und Journalisten sind wir natürlich in der Rolle, Gastgeber müssen höflich sein, aber wir haben es mit austrainierten Mastinos der Rhetorik auf der anderen Seite zu tun. Und das war sicherlich so in den 90er, 80er Jahren, als die Telekratie, das Leitmedium Fernsehen, wie man damals sagte, sein Haupt erhob, dass einem da ab und zu sozusagen noch ein Amateur in den rechten Schwinger lief. Das kann man heute vergessen. Im Gegenteil, heute gibt es ganze Parteien, die im Grunde wie Castingagenturen funktionieren. Stichwort die Vollversammlung der Krokodile, wie wir im Talkshow-Business sagen, die AfD. Mhm. Können Sie jeden casten, wird immer lustig, hat keine politische Substanz, aber kann den Job vor der Kamera.
Damit das jetzt schön endet, haben Sie ein Gegenbeispiel, ein positives, wo Sie sagen, da erkennen Sie einen Typus, da erkennen Sie einen Menschen, da ist was, oh, jetzt komme ich mit dem schlimmsten Wort, das es gibt, was authentisch ist?
Ach, ich finde schon, dass ein bisschen die Begeisterung inner- wie außerparlamentarisch über prägende Figuren bei Fridays for Future, aber auch diese Gegenmodelle wie Ziemiak oder Kuban bei der CDU, Kevin Kühnert, dass da in der jungen Generation schon welche sind. Und weil mein Vater selber Generation Hans-Jochen Vogel war, die Umstände, die solche Menschen geprägt haben und deren Prägung wir heute bewundern, die Umstände will niemand haben. Also nach vorne gucken, so traurig das ist.
Mein Gast, Friedrich Küppersbusch, unter anderem auch Kolumnist bei der Taz, bei der Tageszeitung aus Berlin. Und wenn ich die zur Hand nehme, heute sehe ich Donald Trump mit Schlagzeile zu allem bereit. Donald Trump, das ist der Hintergrund, hat eine Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl ins Spiel gebracht aus Sorge vor vermeintlichen Wahlfälschungen. Herr Küppersbusch, hat dieser Donald Trump das alles wunderbar und richtig gemacht? Weil er hat das nämlich genau an dem Tag gemacht, an dem ihm schlechte Presse sicher war. Die Nachricht nämlich vom massiven Konjunktureinbruch in den USA.
Plus die Corona-Zahlen. Trump macht überhaupt sehr, sehr vieles richtig als Unterhaltungsformat. Das große Missverständnis ist, dass wir ihn als Politiker betrachten. Da macht er sehr vieles falsch, zerstört Verträge, bilaterale Abkommen, schlägt Partner vor den Kopf, die er eigentlich braucht, macht einen politischen Move wie diesen Abzug der Truppen aus Deutschland, den Obama übrigens genauso gemacht hat, nur er begleitet ihn eben mit ganz ekelhaften Gerüchen und Radau. Aber als Unterhaltungsformat funktioniert der Mann. Immer auf seine Kernwähler bezogen. Ich denke, er weiß oder sein Stab weiß, dass er auch die Wahl gar nicht verschieben kann. Da braucht er die Zustimmung von Kongress und Senat. Und zumindest in einem Haus gibt es eine Macht der Demokraten. Das wird also nicht kommen. Aber das rauszuhauen und damit dieses Entertainment zu machen, findet er dufte. Genauso wie er seine glänzende Leistung bei einem Intelligenztest feiert im Fox News Interview, wo das halbe Land weiß, das ist ein Test auf beginnende Demenz, wo du einen Elefanten erkennen musst und fehlerfrei sagen musst, welches Datum haben wir heute. Die lachen darüber.
Also unsere Optik, es ist ja immer die Frage, wer lacht. Ne? Und das ist ja leider genau diese Polarisierung, die Sie beschreiben. Also seine eigene Anhängerschaft ist ja auch stabil und festgeschraubt. Ich fand das faszinierend, dass eine Darstellung, die ich neulich gesehen habe, dass eigentlich seit dieser Präsident im Amt ist, im Prinzip die Zahl seiner Anhängerschaft ungefähr gleich bleibt. Mhm. Immer im Prinzip deutlich unter der 50%. Aber wo man ja auch das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht ein etwas naives Ideal, aber dass sozusagen diese Frage politischer Wettbewerb, welche Argumente stechen, wie beurteilen Wählerinnen und Wähler einfach auch den Erfolg und die Performance, letztendlich gar nicht so die entscheidende Rolle spielen.
Nicht in seiner Kernwählerschaft, die er da mobilisiert. Die werden ihn weiterhin wählen. Und in der Logik des Unterhaltungsphänomens Trump ist natürlich auch dass nun ein, früher hätte man gesagt, Schlagerkünstler, sein Rapper wie Kanye West, sagt, ich muss ein neues Album promoten, warum sollte ich da nicht mal behaupten, ich wollte Präsident werden? Das ist eigentlich logisch. Also man würde, die Kernwähler von Trump würden, wenn er das täte, was allgemein von einem Politiker erwartet wird, sich mäßigen, sich mal entschuldigen, mal auf ein rationales Argument zugreifen. Das würden die einmal erfrischend finden, sagen, irre, was macht er denn jetzt? Jetzt spielt er auch noch die vernünftige lose Kanone. Und beim zweiten Mal wäre es langweilig. Das wäre wie das erste Schlageralbum von Rammstein. Das würden alle noch anhören. Aber danach wäre dunkel. Also man will den als irgendwie einen Irren mit hohem Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da noch die eine oder andere Reserve davor hätten. Vor, wenn jetzt Herr Marschmeier durchdrehen würde oder so.
Was macht man damit journalistisch dann? Also ich denke jetzt nochmal an diese Taz-Schlagzeile oder generell die Berichterstattung. Wir hatten das auch heute auch diskutiert, auch in unserem Kreis hier in der Redaktion. Wenn das dann der Unterhaltungskünstler Donald Trump ist, sagt man dann, nee, wir gucken dann auf die Konjunkturschlagzeile und ziehen sowas nicht nach vorne.
Also ich meine, die paar 10.000 Amerikaner, die hier leben und ihr Wahlrecht ausüben, werden sich wahrscheinlich eh nicht nach den deutschen Medien ausrichten. Also es geht darum, dass wir eine vernünftige und gut begründete Haltung gegenüber diesem bedeutenden Partner haben, diesem bedeutenden Land auf der Welt. Und erstmal, ich glaube, es gehört erstmal dazu, wir sind dem nicht gewachsen. Also jede Pointe, die du über Trump machst, macht er ja selber besser. Also da gehört auch Resignation dazu und das Bekenntnis, nein, Witze machen tut dem gar nichts und der ist selber schon ein Witz, deswegen macht ihm das nichts. Und dann heißt es fein bescheiden auf sachpolitische Themen gucken und nicht sagen, warum die Amerikaner Trump abwählen sollten, sondern aus welchen Gründen sollten wir Europäer uns Trump gegenüber wie verhalten.
Okay,
sagen das können wir nicht tun.
Sagen Sie es der Taz?
Die ist ein Festival der Meinungsfreiheit.
Was steht heute noch an? Das Ende eines Vorsitzes. Deutschland hatte bis heute den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. Da wollen wir ein bisschen bilanzieren. Kleiner Input zunächst von unserer New York-Korrespondentin Antje Passenheim, die uns sagt, am Anfang ging es ganz gut los, auch mit der lang umstrittenen Corona-Resolution. Und danach kamen weniger greifbare Erfolge.
Zwar gelang es den 15 Mitgliedern, dass sie sich auf die Fortführung der Syrienhilfe geeinigt haben, doch gerade diese Resolution ist auch eine Niederlage, denn sie fällt für die betroffenen Menschen in dem Kriegsland mager aus, weil Assads Verbündeter Russland es so diktiert, weil die Machtspiele zwischen den UN-Gründerstaaten USA und China und Russland immer verheerender werden und weil es vielen im Sicherheitsrat gar nicht mehr um die eigentlichen Probleme geht, die da behandelt werden. Deutschland hat einige auf die Tagesordnung gesetzt, von der Gefahr des Klimawandels für den Weltfrieden bis hin zum Schutz von Frauen in Konflikten, in denen Vergewaltigung als Waffe eingesetzt wird. Sie haben ein Signal gesetzt, in dem sie zeigen, wie sie mit anderen zusammenarbeiten und Allianzen schmieden, die die großen Blockierer dann irgendwann in eine Ecke bringen, in der sie einfach nicht mehr Nein sagen können, weil sie sonst auf der Weltbühne ihr Gesicht verlieren. Solange sich die Abstimmungsregeln im Sicherheitsrat nicht ändern, so lange ist es umso wichtiger, dass solche Allianzen funktionieren.
Unsere Korrespondentin bei der UNO, Antje Passenheim, Friedrich Küppersbusch nickt.
Ja.
Ja,
bei welchem Aspekt? Dass die Großen ihre Vetorechte hergeben, also dieses deutsche Gastspiel auf dem Thron im UN-Sicherheitsrat ist ja ein kleines Trösterchen dafür, dass die USA, unser Patenonkel, seit 20 Jahren einen deutschen ständigen Sitz im Sicherheitsrat verhindern. Also da fängt es schon mal an und das werden die auch weiterhin können. Ich verstehe auch ein bisschen, aber bei dem, was Frau Passenheim eben aufgezählt hat, Gesundheit, Klimaschutz, Peacekeeping, Eintritt gegen sexuelle Gewalt, die Corona-Resolution, die Syrien-Resolution nach einem Monat, na, da hatten wir uns aber auch ein bisschen viel vorgenommen. Also ich bin da ganz bescheiden und sage, Deutschland als Vorsitz des Weltsicherheitsgremiums, guck mal das vorige Jahrhundert und Deutschland, also das ist schon ja auch toll.
Ach so, dass das möglich ist.
Dass das möglich
ist. Und dass es so ausgefüllt wird.
Und ja, ob jetzt da Herr Heiko Maas oder er zusammen mit Frau Merkel die Syrien-Initiative aus dem Hut zieht, von der alle sagen, wow, da kann ja niemand mehr Nein zu sagen. Das, ja, vielleicht hätte man, es gibt Kritik an Maas, an seiner Amtsperformance als Außenminister. Und ich persönlich bin auch ein großer Anhänger der Frage, kann Steinmeier als Bundespräsident überhaupt so gut sein, dass man ihn als Außenminister nicht mehr vermisst? Nebenthema. Aber ich würde da jetzt nicht so in so eine, weil Deutschland in einem Monat die Welt nicht gerockt hat, muss jetzt der Sicherheitsrat umgebaut werden. Das wäre ein bisschen unbescheiden.
Ich finde interessant, also gerade diese Syrien-Resolution war ja im engen Zusammenspiel mit Belgien. Also noch eine Nummer kleiner, global betrachtet, würde ich jetzt mal ganz bescheiden sagen, aus deutscher Perspektive.
Die Corona-Resolution war Frankreich-Tunesien auch
interessant. Aber also das ist, ich finde das politisch interessant, dass die, und das ist jetzt der böse Verdacht, also je weniger Macht man de facto hat global, desto eher ist man als möglicher ehrlicher Makler auf dieser internationalen Ebene.
Da haben Sie den Punkt am Wickel, finde ich, den wir jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des Abzugs der amerikanischen, des neuerlichen Abzugs eines Teils der amerikanischen und so weiter. Europäische Armee, wollen wir das? Nationale Hoheiten abgeben? Wollen wir Waffensysteme haben, die nicht mehr vom Parlament mit Veto gestoppt werden können? Und was ist die Rolle Deutschlands? Setzen wir sozusagen die Genscher-Linie fort? Wir dürfen nichts, wir können nichts, aber wir können Dufte verhandeln.
Oder haben wir im Zweifel ein Scheckbuch?
Oder haben, das ist Kohl, ne, kauft uns raus aus dem Krieg. Oder die Konfliktlinie, Schröder. Oder muss es ein Amalgam geben und Frau Kramp-Karrenbauer muss halt Killerdrohnen und atombombenfähige Flugzeuge kaufen. Und das ist,
also hätten Sie eine Präferenz bei den drei Optionen, die Sie gerade genannt haben?
Ich habe Sorge, dass diese köstliche Zeit der Deutschen als Bewährungssträflinge und in der Völkergemeinschaft sehr behütet war und man sich einbilden könnte, wir kriegen alles mit Verhandeln und Geld hin. Wir brauchen keine Waffen, aber es ist mein inständiger Wunsch, natürlich.
Friedrich Küppersbusch war mein Gast in dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Mit großem Vergnügen beim Deutschlandradio Kultur, wo es kein Sommerloch gibt.
Deutschlandfunk Kultur, wenn ich korrigieren darf.
Ich werde es nie lernen.
Ist auch noch nicht so lange. Deutschlandfunk Kultur, schön, dass Sie da waren. Tschüss.